Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Thema diesmal, die Hochzeit von Ferdinand und Isabella.
Und da kommt jetzt die Preisfrage. Wann könnte die wohl gewesen sein?
1789.
Ja, 300 Jahre zu spät.
1489?
Ungefähr, also 1469. Aber ich will erstmal anfangen, wer das eigentlich überhaupt ist. Also wir fangen mal mit der Frau an, mit Isabella. Isabella wird geboren 1451 und sie ist die Tochter des Königs von Kastilien und Leon.
Ah,
nach dessen
Spanien.
Tod 1474 wird eben jene Isabella die Königin von Kastilien und Leon. Kastilien und Leon, das sind nebeneinander liegende Gebiete zwischen dem Golf von Biscaya und dem heutigen Portugal. Also ein richtig großes mittelspanisches Gebiet.
Da ist ja, das Moment, nun, Golf von Biscaya, ist ja sogar Frankreich noch mit dran, oder?
Ja, ja.
Gehört auch dazu damals, okay.
Also, naja, der Golf von Biscay, der geht ja nicht, hört ja nicht an der Grenze auf. Also jedenfalls da ungefähr oben, wo die Pyrenäen entlanglaufen.
Okay, das heißt aber, entschuldige, ich weiß, was heute Frankreich ist, war nicht unter dieser Herrschaft, sondern es war nur der spanische.
Nein, Spanien war immer nur bis zu den Pyrenäen, egal.
Alles klar, okay.
Gut. Und dann ist da noch Ferdinand. Wir haben ja gesagt, es heiraten Isabella und Ferdinand. Und der Ferdinand, der ist ein Jahr jünger. Und der hatte im Laufe seines Lebens jede Menge Kronen auf dem Kopfe. 1468 wurde er König von Sizilien. 1474, weil er ja Isabella 5 Jahre vorher geheiratet hat, wird er als deren Mann König von Kastilien und Leon. 1479 wird er auch noch König von Aragon und 1505 wird er so ganz nebenbei auch noch König von Neapel. Und jetzt kommt das Schicke. Als er 1479 König von Aragon wird, hat er das Gebiet, was direkt neben Kastilien und Leon ist, sozusagen auch noch als König. Und damit gehört fast die gesamte iberische Halbinsel in die Hand dieser beiden schnuckligen Personen, nämlich Isabella und Ferdinand. Aber anders, als man sich das so in dieser Zeit vorstellt, hatte Isabella durchaus etwas zu sagen. Sie hat sich also nicht die Butter vom Brot nehmen lassen und beide regierten sozusagen auf Augenhöhe. Das ist wirklich sehr ungewöhnlich für diese Zeit. Das kann man unter anderem daran sehen, dass die Porträts, die es von beiden gibt, immer auf gleicher Höhe sind. Also die Köpfe sind auf gleicher Höhe und nicht irgendwie einer über dem anderen.
Sowas hat in Malerei hat sowas ja auch immer eine Bedeutung, wer oben, wer vorne, wer hinten und so.
So, und wenn man jetzt Isabella und Ferdinand betrachtet, in deren Regentschaft etwas ganz Entscheidendes passiert ist, dann muss man erstmal ein paar Jahrhunderte zurückgehen, weil sonst versteht man den Rest nicht. Und das mache ich jetzt, und zwar in ganz schweinischem Schnellgalopp. Wir gehen zurück ins Jahr 711. 711 brechen muslimische Truppen aus Marokko auf und segeln über die Meerenge von Gibraltar an die Küste Spaniens. Vorher haben diese muslimischen Truppen schon die heutigen Maghreb-Staaten, ich sag mal, besucht und auch besiegt und damit den ersten Teil der Expansion, der muslimischen Expansion sozusagen, oder der islamischen Expansion manifestiert, und wollten nun weiter gucken, was es denn wohl in Spanien gibt. Und in Spaniens Küsten trafen sie auf die Westgoten. Angeführt von Roderich, dem König der Westgoten.
Der Kiesewetter, damals schon dabei gewesen. Wahnsinn.
Genau, und jetzt kommt eine wunderbare Anekdote, die kann ich nur erzählen, aber es gibt keinerlei Belege dafür.
Oh, okay.
Jedenfalls ist die sehr schöne
Geschichte.
Diese
Sendung hier ist jetzt der Beleg, ne?
Genau, ich kreiere jetzt einen Beleg.
Yes.
Also, die Muslime kommen also mit ihren Booten da an und machen fest, sind an Land und tapern da los. Und auf einmal stehen ihnen gut gerüstete, riesig große Westgoten gegenüber, die also grimmig gucken und keinen Bock auf sie haben. Und dann haben die muslimischen Kämpfer angeblich ihrem Chef Tariq ibn Siad gesagt, ey Chef, kein Bock, wir fahren zurück, die sind viel besser als wir und da kriegen wir nur auf die Nuss. Und dann hat der Tariq ibn Siad einen hohen Motivationstrick angewendet, nämlich die Hälfte der Flotte zerstört, mit der sie rübergekommen sind. Das konnten sie nicht mehr zurück. Und dann haben sie gekämpft wie die Berserker und die Westgoten besiegt. Das ist die Geschichte. Das Ganze hat stattgefunden am Rio Guadalete im Südwesten Andalusiens. Roderich stirbt übrigens bei der Schlacht. Und als diese Schlacht gewonnen ist, wird der Weg frei gen Zentraleuropa. So. Und dann fangen die Muslime an, nach und nach die iberische Halbinsel zu erobern. Das dauert ein paar Jahre, jedenfalls sehr bald, ist Spanien, das heutige Spanien, unter muslimischer Herrschaft. So. Und die andere Möglichkeit, die es da gibt, also nicht, dass die das erobert haben, sondern sie haben sozusagen herhalten müssen für einen Gründungsmythos, weil es nämlich zu der Zeit um Roderich herum auch einen Bürgerkrieg unter den verschiedenen Volksgruppen in Spanien gegeben hat. Und es könnte also sein, um einfach sich nachträglich einen Sinn zu geben, dass die Spanier gesagt haben, nein, das war kein Bürgerkrieg, da haben die Muslime haben uns erobert. Okay. Deswegen sind die so, und dann können wir das alles damit erklären.
Ja, ja, genau. Verstehe. Ich habe die ganze Zeit im Kopf, dass die Schlacht von Tours und Poitiers den Vormarsch verhindert hätte.
Ja, das kommt jetzt. Das ist genau so eine Erzählung.
Okay.
Also stell es dir bildlich vor, die sitzen jetzt an den Pyrenäen irgendwann, ja? Also 20 Jahre später sind die Muslime so weit hochgedackelt, dass sie an den Pyrenäen sitzen.
Wo sind wir jetzt? In welchem Jahr?
730 ungefähr.
37.
Also 20 Jahre später, ungefähr. So. Und dann kommt einer auf die Idee von denen, ach, wir gucken mal weiter, was ist hinter den Pyrenäen? Und schon sind sie in Frankreich, also ungefähr auch dem heutigen Frankreich entsprechend. Und dann fangen sie an zu plündern. Das war damals durchaus üblich. Sie machen irgendwelche Kirchen kaputt und sie plündern und machen kaputt auch die Gebeine des heiligen Michael und all solche Gestalten, die also da ganz wichtig sind in der katholischen Kirche oder der römischen Kirche damals. Und der Papst wird dann gar nicht faul, sondern schreibt also brennende Briefe, dass die verdammten Muslime durch sein Reich reiten und alles kaputt machen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und überhaupt, also ist da alles ganz schrecklich. Und man müsse jetzt diese Kerle endlich mal auf die Nuss hauen und ab verschwindibus, ja, weg, weg, weg.
Okay. Ja.
Daraufhin kommt ein Mann, betritt die Geschichte, dessen Enkel noch große Furore machen soll, nämlich Karl Martell. Sein Enkel ist Karl der Große.
Mhm.
Und Karl Martell führt angeblich ein Heer aus verschiedenen germanischen Stämmen an und stellt die armen Muslime 732 an der alten Römerstraße zwischen Tours und Poitiers in einer Schlacht und verprügelt sie. So, daraus wurde dann der Mythos gemacht, den du auch gerade schon erzählt hast. Der Karl Martell hätte das Abendland vor den Horden der Muslime gerettet, indem er diese Schlacht gewonnen hat.
Mhm. Hat er gar nicht. Wir haben eine Sendung darüber gemacht, ich verlinke die. Ich dachte, weil du gerade sagtest, daraus der Mythos entstanden.
Ja, warte mal. Okay. Er hat diese Schlacht, hat schon stattgefunden, das ist nicht der Punkt. Aber die Frage ist, warum sind die Muslime da hochgegangen und handelte es sich wirklich um eine Rettung Europas oder war es einfach der Versuch, diese Plünderei zu stoppen?
Ah, okay.
Weil das fanden die auch nicht so witzig. Und das verstehe ich auch. Insofern hätte ich da noch gesagt, gut, also da würde ich sagen, das verstehe ich. So, also ich sag mal so, in beiden Fällen ist da so ein bisschen Mythos dabei und ein bisschen Wunsch und einfach zum Erklären oder zu, ja, ich sag mal, um so ein bisschen klar zu machen, wir sind auch gut und wir haben uns schon immer verstanden und wir gehören eigentlich immer schon zusammen, weil es nämlich dann eine Chronik gab von dieser Schlacht 732. Und in dieser Chronik hieß es, die Europäer hätten unter Führung Karl Martells die Muslime vertrieben. Und damit ist zum ersten Mal der Begriff Europenenses, also Europäer, sozusagen in einer Chronik aufgetaucht. Und daraus kannst du dann rückschließen, dass diese Germanenstämme, die ist damals ja so um 730 noch, die waren ja noch nicht alle Franken, aber schon viele, dass die sozusagen so ein Gemeinsamkeitsgefühl gehabt hätten und dass eben Deutschland und Frankreich, also da, wo diese Stämme alle gehaust haben, dass die eben doch irgendwie alle eins und Brüder sind. Und das hätte dann ja auch Karl der Große zusammengefasst und eigentlich sind auch heute die Deutschen und die Franzosen Brüder und Schwestern. Also du siehst, Geschichte hat auch sehr viel mit Interpretationen zu tun. Und was sende ich in die Welt hinaus? Und das gehört eben auch dazu. Was aber Fakt ist, die Muslime haben sehr schnell begonnen, Spanien, sage ich jetzt einfach mal, oder die Iberische Halbinsel, mit Verwaltungseinheiten zu überziehen und das Land wirklich ganz gut zu regieren. Und das kann man daran sehen, dass es auch immer mal wieder Ärger gab, der dokumentiert ist. Zum Beispiel 722, da hat also ein muslimischer Verwalter wohl gegen eine Hochzeit, eine adlige Hochzeit irgendwie gewettert. Daraufhin wurde also eine kleine Schlacht geschlagen. Er hat verloren und diejenigen, die gewonnen haben oder die eben dann sozusagen ihn vertrieben haben, gründen das Königreich Asturien später. In Asturien hat das stattgefunden und daraus entwickelt sich dann das Königreich Asturien als eine der letzten christlichen Teile in Gesamtspanien während der Besetzung der Iberischen Halbinsel durch die Muslime.
Mhm.
Die Muslime haben uns aber ganz tolle Sachen hinterlassen. Also wer heute nach Spanien fährt, der möge nach Granada oder nach zur Alhambra fahren, nach Madrid oder in andere Städte, wo eben solche Dinge noch als Stein sozusagen zu sehen sind. Und was sie auch gemacht haben, sie haben tatsächlich es hinbekommen, ich sag mal, eine Religionsfreiheit zu leben, in der auch Christen und Juden gleichberechtigt und unter dem Schutz aller sozusagen ihre Religion feiern konnten. Genauso wie die Muslime das gemacht haben. Also es war tatsächlich dann ein relativ gut funktionierendes Nebeneinander unterschiedlichster Religionen. Mhm. Es hat aber während der gesamten Zeit, und das ist auch wichtig, stattgefunden, der Versuch, Teile dieser muslimischen Besetzung wieder zurückzuerobern durch militärische Attacken. Und diesen Prozess nennt man Reconquista, also Wiederherstellung oder Zurückeroberung. Und diese Zurückeroberung endet 1492. Das heißt, 700 Jahre, etwas mehr sogar, 700 Jahre ist die Iberische Halbinsel von Muslimen beherrscht und regiert worden. Die Spuren kann man heute noch sehen. Und 1492 sind sozusagen die letzten Muslime vertrieben, beziehungsweise es gibt eine Schlacht, in der sie verlieren und damit ist die Zurückgewinnung sozusagen beendet.
Wie das, muss ich mir diese 700 Jahre vorstellen? Gab es da ständige Scharmützel oder war das weitgehend ruhig und ab und zu haben sie sich mal auf eine Mütze
Genau, gemacht? Es war relativ ruhig und also du musst dir ja vorstellen, wenn du über 700 Jahre fernab von Bagdad oder von wo auch immer,
der Islam geleitet
wird, da machst du dein eigenes Ding. Das war dann ein Emirat, das berühmte Emirat von Cordoba. Und das war eine eigene Verwaltung, ein eigenständiger Emir, der also jetzt nicht gemacht hat, was er wollte, aber der schon natürlich auf die Bedürfnisse eingegangen ist, die da in Spanien anzutreffen waren. Hm. Und insofern war das nicht so eine klassische Besetzung mit Unterdrückung und Gewalt, sondern es war eben der Versuch, auch mit der dortigen Bevölkerung einigermaßen halbwegs zu Rande zu kommen. Und das hat auch funktioniert, gleichwohl es natürlich immer Christen gegeben hat, die versucht haben, das Land den Muslimen wieder zu entreißen. Mhm. Und dahinter steckte nun tatsächlich auch die Idee, dass Europa ein christlicher Kontinent ist. Das haben die Päpste, da gab es ja in den 700 Jahren einige, auch durchweg immer so gesagt. Und das war, ich sag mal, so eine Art politische Philosophie, die damals vorherrschte. Selbst wenn sich die Europäer im Einzelnen nicht immer oder fast nie grün waren. Die haben ja unentwegt gegeneinander Kriege geführt. Aber dieser Kontinent, das war so die Idee, war christlich und der wurde ja auch später gegen die Türken, die dann so 200 Jahre später Europa beehren, wirklich massiv verteidigt. Mhm. Genau unter dem, nicht weil es Türken sind, sondern weil die eben keine Christen waren, sondern Muslime. Und insofern kann man das schon nachvollziehen. Und als eben im Anfang 1492 die Schlacht geschlagen war, kommen jetzt Isabella und Ferdinand aufs Tapet, weil die zwei werden auch genannt die Katholischen, sind sehr fromme Menschen gewesen, sehr am Wenzel des römischen Papstes. Und die erlassen ein Edikt, und zwar das berühmte Edikt von Alhambra. Dieses Alhambra-Edikt wird 1492 im März veröffentlicht und hat folgenden Inhalt. Zunächst einmal wird begründet, warum die bis dahin schon zum Christentum konvertierten Juden in Anführungsstrichen schlecht seien. Weil nämlich immer dann, wenn ein Stück zurückerobert wurde, dann haben die Christen entweder die Juden weggetrieben oder haben denen gesagt, ihr könnt Conversos werden, also ihr könnt übertreten, ihr könnt euch taufen lassen. So, und diese Conversos sind laut dem Edikt von Alhambra für die wirklichen Christen, also die nicht übergetreten sind, sondern die es von Geburt an waren, schlecht, weil sie sie verführten angeblich zum Abfall vom Christentum. Und das müsse nun ganz, ganz dringend unterbunden werden. Und der Grund dafür, dass dieser Zustand so ist, sei ein viel zu, in Anführungsstrichen, enges Zusammenleben von Christen und Juden. Also in einer Stadt, in einer Straße, vielleicht auch sogar in einem Haus. Denn damit würden die Christen, so steht es da, andauernd Zeugen von anstößigen Sitten. Zum Beispiel Beschneidung, zum Beispiel jüdischen Speisevorschriften oder anderen jüdischen Festen. Und dann wird erklärt, dass die bisherigen Bemühungen gescheitert seien, geschlossene jüdische Wohnviertel einzurichten. Mhm. Und es sei auch nicht ausreichend gewesen, eine wirklich sehr strenge Inquisition in Spanien wirken zu lassen, die wirklich, also die spanische Inquisition ist die schlimmste, die es damals gegeben hat.
Nobody expects the Spanish Inquisition.
Genau. Die hat also angeblich jedenfalls keinerlei
Gefangene
gemacht. Erfolge gehabt, genau. So. Obwohl ganz viele Leute verbannt worden seien, also Juden insbesondere. Und deswegen müssten eben die Juden aus ganz Spanien punktum vertrieben werden. So. Ich komme gleich zu den Konsequenzen. Mhm. Also ich habe dann gesucht, wie viel waren das denn eigentlich? Wahrscheinlich sind es rund 125.000 Juden, die das Land verlassen haben.
Zu der Zeit eine ganze Menge, ja.
Das ist eine ganze Menge. Also in Spanien lebten damals 8,5 Millionen Menschen. Ja. Das sind also ungefähr 1,5%. Das ist jetzt erstmal nicht so viel. Aber die Zahl derer, die dann nach diesem Edikt zum Christentum übergetreten sind, die ist überhaupt nicht bekannt. Aber natürlich war das ein Aderlass. Und die, und jetzt kommt eine wirklich atemberaubende Geschichte, die nun wiederum wahr ist. Es hat also 125.000 Personen, Juden gegeben, die das Land verlassen haben. Viele von denen hatten Häuser oder Wohnungen. Mhm. Die haben dann ihre Häuser geputzt, ihre Sachen gepackt und abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Und mhm. dann sind die abgehauen, viele übrigens nach Mallorca. Andere sind, und dort haben sie dann im Untergrund gelebt, und andere sind einfach, ich sag mal, nach Afrika oder nach Europa Richtung Polen oder wie auch immer gegangen. Jedenfalls, sie sind dann verschwunden aus Spanien. Und Spanien wurde bis zum heutigen Tage, kann man das nachvollziehen, eine ziemlich streng katholische Region. So, und genau 500 Jahre nach dem Edikt von Alhambra, also am 5. oder Ende März 1992, stellt sich der spanische König Juan Carlos II. In Spanien irgendwo hin und hält eine Rede und sagt, also das sei wirklich schrecklich gewesen, das könne man so nicht stehen lassen.
Wow.
Er bäte im Namen der spanischen Regierung die sephardischen Juden, um die es sich da handelt, doch um Entschuldigung, und man würde das gerne wieder gut machen wollen.
100 Jahre danach.
Ja, 500 Jahre danach. Pass auf, der kommt, der Knüller kommt noch. Und man würde den Juden, den Nachfahren der damals vertriebenen Juden, die europäische Staatsbürgerschaft anbieten, also die spanische Staatsbürgerschaft, damit die europäische Staatsbürgerschaft. Und man würde ihnen auch ein kleines Geld geben, damit sie sich vielleicht in Spanien wieder ansiedeln würden. Mhm. Daraufhin haben sich ungefähr 4000 Personen gemeldet in irgendwelchen Registern. Und weißt du, was die zum Beweis vorgelegt haben, dass sie Nachfahren jener sephardischen Juden sind, die 1492 vertrieben wurden? Das glaubt man nicht.
Stapel Dokumente und den alten Haustürschlüssel oder was?
Den alten Haustürschlüssel, ganz genau.
Die Palästinenser haben das doch auch so gemacht, ne?
Die machen das auch so, ja, genau. Die haben den alten Haustürschlüssel von Generation zu Generation weitervererbt, und irgendwann kam einer auf die, jetzt habe ich den. So, und die sind dann auch tatsächlich Spanier geworden. Also man hat das dann eingehalten, und die sind jetzt, also sie gehören jetzt zu Spanien. So.
Juan Carlos hätte doch eigentlich auch sagen, ja komm, er ist 500 Jahre her, jetzt ist aber mal gut. Nicht schlecht, also Hut ab, dass der.
Ja, das, Hut ab. Also ich muss auch sagen, man kann jetzt lange natürlich die spanische Geschichte seit 500 Jahren oder letzten 500 Jahren kann man nicht alles auferzählen, aber in der letzten Zeit, bevor dieses Edikt dann sozusagen aufgehoben wurde, war es auch schon nicht mehr, ich sag mal, in Kraft, oder es wurde nicht mehr weiter ausgeübt, schon auch unter Franco. Also die Franco-Herrschaft endete 1975, und dann gab es ein paar Wirren in Spanien, 81 den Putschversuch, und dann eben Juan Carlos, der als Retter der Demokratie aufstand und dann auch eine wichtige Figur geworden ist im Gegensatz zu den letzten Jahren seiner Regentschaft.
Oh.
Ja. Ja,
das mag sich sehen. Jeder selbst googeln.
Ja, da ist, ist man bisschen, ändert sich halt.
Ja.
So.
Ja.
Ja. Egal. Jedenfalls, damit ist der Versuch unternommen worden, diese Geschichte so ein bisschen aufzuarbeiten und auch wieder gut zu machen. Das kann man zwar nicht, aber ich fand es auch eine große Geste und eine sehr schöne Geste. Und gleichzeitig finde ich, machen die Spanier das auch wirklich gut, dass sie sich dieser Geschichte nicht sozusagen entledigen und sagen, das war ganz schrecklich. Nein, es war es nicht. Ja, Granada, Cordoba, Sevilla, da kann man das alles sich angucken. Und da kann man einfach sagen, da waren Künstler und Gelehrte von Rang in Spanien, und zwar sehr viele aus der islamischen Welt. Mhm. Und gleichzeitig hat eben das Nebeneinander und auch das Miteinander der Religionen ganz gut funktioniert, jedenfalls eine Zeit lang, bis eben zur Reconquista. Und das müsste für uns heute auch eigentlich tatsächlich Grundlage sein. Wenn wir darüber debattieren, wer alles zu uns kommt, dann müssen wir sagen, es gilt Religionsfreiheit, solange diese Religion staatsfern ist. Also sie darf nichts mit Politik zu tun haben. Aber jeder darf glauben, was er will. Das ist mir völlig egal. Der Staat hat die Aufgabe, einen Raum zu garantieren, in dem das stattfinden kann. Aber gleichzeitig ist die Religion aus der Politik zu verbannen. Und zwar definitiv und für alle Fragen und immer.
Da müssen wir aber einige Gesetze neu schreiben.
Solange das so ist, funktioniert diese demokratische Gesellschaft auch. Das Problem ist, dass zum Beispiel in Deutschland wir Kirchensteuer eintreiben, und damit ist die Staatsferne schon ausgehebelt. Aber Im Grunde genommen halten sich die Kirchen ja doch weitgehend aus politischen Entscheidungen raus. Sie geben nur von der Kanzel ab und zu mal den einen oder anderen Hinweis.
Das hast du schön gesagt. Was ich ein bisschen enttäuschend finde, Matthias, ist, dass du unterschlagen hast, dass eine der Schwestern von Isabella Johanna die Wahnsinnige war. Finde ich total gut.
Das stimmt. Immer
so, Holger der Kleine, Johanna die Wahnsinnige, Matthias vom hellen Feld.
Irre. Ja, genau.
Das ist sehr, sehr schön.
Ja.
Das war's, Matthias von Hellfeld. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 14. Oktober auf Deutschlandfunk Nova. Und bitte entschuldigt die Tonstörungen.
Ist nicht tot.